Ich hoffe, dass ihr die Bibeln dabei habt, dann schlagen wir die Bibelstellen heute auf. Mit Gottes Hilfe wollen wir heute und auch nächste Woche zwei Themen betrachten. Einmal, wie Simeon Gott begegnet oder Jesus begegnet und einmal, wie Hanna Jesus begegnet. Und anhand diesen Vorbildern wollen wir dann drei Gruppen bei uns in der Gemeinde näher betrachten. Einmal sind es die Kinder und Jugendliche, einmal die mittlere Generation und dann auch die älteren Geschwister. Und ich bin Gott dankbar, dass wir diese Vorbilder haben, die uns dieses praktische Gottdienen vorgelebt haben und wir heute, 2000 Jahre später, immer noch sehen, dass diese Probleme und dass am Gottdienen eigentlich sich nichts geändert hat. Dann wollen wir heute mit dem 16. Thema beginnen, wie Simeon Jesus begegnet. Und das lesen wir in Lukas 2, die Verse 25 bis 35. Lasst uns gemeinsam Lukas 2 aufschlagen und die Verse 25 bis 35 lesen. Und sie, ein Mann, war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mann war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Ihm war vom Heiligen Geist offenbart worden, er würde den Tod nicht sehen, bevor er den Christus des Herrn gesehen hätte. Und er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel, und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun, dann nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott. Herr, nun lässt du deinen Knecht in Frieden fahren nach deinem Wort, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht, die Nationen zu erleuchten und zum Preis deines Volkes Israel. Und Josef und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, seiner Mutter, sieh, er wird zum Fall und Aufstehen vieler in Israel gesetzt und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen, damit die Gedanken vieler Herzen offenbar werden. Wir wollen heute besonders die jüngste Gruppe unserer Gemeinde mal beleuchten, die Kinder und die Jugendlichen, und sehen, wie Simeon damals gelebt hatte, mit welcher Einstellung und Parallelen auch zu unserer Zeit heute ziehen. Es gibt unterschiedliche Charaktere. Es gibt Kinder und Jugendliche, die genügsam sind, die leben so wie die Eltern auch, richten sich nach ihnen, fügen sich in die Gemeinde ein, gehen mit dem mit den Traditionen, mit der Lehre. Aber es gibt auch Charaktere, die rebellisch sind. Und unter so einer Gruppe von, oder zu dieser Gruppe rebellischer Jugendlichen, habe ich auch dazu gehört. Ich wollte anders sein wie die anderen. Ich wollte die Welt verändern. Und alles, was ich nicht verstanden habe, das war einfach nicht richtig. Und so Aussagen wie, das ist normal, die galten bei mir nicht. Wer sagt, dass es normal ist? Oder wer legt es fest und was ist überhaupt normal? Was bei mir auch überhaupt nicht galt, war, das machen alle so. Ich war nicht alle. Ich hatte meinen eigenen Kopf, versuchte den oft durchzudrücken und bildlich gesprochen habe ich mir oft eine blutige Nase geholt. Ich denke, das war so Ende der Sonntagsschulzeit und Anfang der Jugendzeit. Da hat mir Gott Simeon gezeigt. Und das wurde mir so groß, dieser Mann. Und er ist mir ein Vorbild damals gewesen und bis heute noch. Und ich wünschte, dass Gott heute einem jeden Einzelnen Simeons Einstellung, sein Leben heute groß macht. In Lukas 2, Vers 25 lesen wir: Und sie, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mann war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Hier lesen wir, dass Simeon in Jerusalem lebte. Das war kein Zufall, das hat Gott so bestimmt. Und dass wir heute in Pforzheim leben, das ist auch kein Zufall, das hat Gott so geführt. Und jeder Einzelne von uns, der wird so lange hier in Pforzheim bleiben, wie es Gott gefällt. Und wenn es ein anderer Platz sein sollte, dann wird es Gott uns zeigen und wir werden dann den Standort wechseln. Wir lesen auch weiter von Simeon: Dieser Mann war gerecht und gottesfürchtig. Er war gerecht. Andere Übersetzungen sagen auch, er war fromm oder er lebte nach Gottes Willen. Er richtete sich nach Gottes Willen. Oder eine Übersetzung sagt auch, er war ein guter Mann und gehorchte Gott. Das alles zeigt uns, dass Simeon eine gewisse Erkenntnis über Gott hatte. Und diese Erkenntnis hat er mit seinem besten Wissen und Gewissen ausgelebt. Wir lesen auch, dass er gottesfürchtig war. Andere Übersetzungen sagen auch, er hatte Ehrfurcht vor Gott. Also wir können sagen, dass Gott in Simeons Leben eine große Rolle gespielt hat. Ihm war Gott wichtig und er ehrte ihn. Und bis dahin müssen wir sagen, ist eigentlich an Simeon gar nichts Besonderes. Es gab mit Sicherheit einige Menschen, die damals so leben und das auch aufweisen konnten wie Simeon. Aber dann lesen wir in Vers 25 zwei Tatsachen, die ihn so anders machen. Und zwar lesen wir: Dieser Mann war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels und der Heilige Geist war auf ihm. Wie hatte er das eigentlich gemacht? Was hatte Simeon für Vorbilder gehabt? Waren es die Pharisäer? Wir müssen sagen, nein. Jesus hat ja gesagt, das, was die Pharisäer sagen, das macht, aber das, was sie tun, das macht nicht. Also Vorbilder waren die Pharisäer nicht. Schriftgelehrten, Sadduzäer, was haben die damals gelehrt? Die haben gelehrt, dass ein König kommt und er wird sie von all den Römern befreien. Er wird Frieden bringen, er wird Wohlstand bringen. Und diese Gruppe von Menschen, die haben das sogar mit den Schriften belegt. Es steht drin, es wird ein König kommen. In dieser Zeit lebt Simeon und wir lesen hier, er wartete auf den Trost Israels. So ganz anders, wie eigentlich damals die Gelehrten gelehrt haben und auch, was so die breite Masse gewartet hat. Er wartete auf jemanden, der nicht Frieden außen gibt, sondern der Frieden in der Seele, dass er in der Seele bringt. Er wartet auf jemand, der die Seele tröstet. Und wenn wir das so mal uns einfach vor die Augen führen, in welcher Zeit er lebte und was für ein Zeugnis wir hier von ihm lesen, da dann müssen wir doch sagen, Simeon war doch anders wie die meisten Menschen damals. Und genau das hat mich als Jugendlicher imponiert. Genau das gefiel mir. Ich wollte auch anders sein wie die anderen. Und darum habe ich mich mit diesem Mann so viel beschäftigt. Und ich bin Gott heute noch so dankbar, dass er mir diesen Mann so groß gemacht hat. Heute haben wir doch eine ähnliche Zeit. Wir haben viel Christentum. Wir haben viele Glaubensbekenntnisse. Wir haben viele Sekten und wir haben auch viele Heuchler. Viele, die mit dem Munde bekennen, aber ihr Herz ist ferne von Gott. Und was wir auch sagen müssen, genauso wie Simeon damals Gott dienen konnte in dieser Zeit, genauso ist es auch heute. Egal wie die Gesellschaft ist, egal wie, ich sage jetzt mal, diese christliche Welt ist, es ist möglich, heute Gott zu dienen. Es ist möglich, die Geheimnisse Gottes zu erkennen. Es ist möglich, dass Gott uns heute ganz persönlich anspricht, ganz persönlich leitet. Und mit der Frage wollen wir uns jetzt beschäftigen, wie hat Simeon eigentlich das gemacht? Nun wollen wir Psalm 25, Vers 3 aufschlagen. Psalm 25 und den dritten Vers lesen. Denn keiner wird zu Schanden, der mit Hoffnung auf dich wartet. Aber zu Schanden werden die, die dich leichtfertig verachten. Hier lesen wir eindeutig, keiner wird zu Schanden. Es steht nicht drin, in der Regel wird keiner zu Schanden oder höchstwahrscheinlich, hier lesen wir, keiner wird zu Schanden. Das sind einfach Tatsachen, die wir hier lesen. Es wird keiner enttäuscht, der die Hoffnung auf Gott setzt, der an ihn glaubt, dass sind Tatsachen genauso auch wie in Psalm 25, Vers 9, wir auch lesen. Er, und damit ist hier Gott gemeint, leitet die Demütigen recht und lehrt die Demütigen seinen Weg. Auch das sind Tatsachen, die bis heute so sind. Gott ist nicht abhängig von der Zeit, in der wir leben, von unserem Charakter, sondern wenn wir an ihn glauben, wenn wir sich seinem Willen unterstellen, dann wird er uns leiten. Das sind alles Tatsachen. Und wir können jetzt viele Bibelstellen auch aufschlagen, die uns ganz deutlich zeigen, dass es an Gott eigentlich überhaupt nicht liegt. Gott hat alles vorbereitet, dass wir ein ihm wohlgefälliges Leben führen können, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben können. Es ist alles da. Es liegt ganz alleine an uns. Jede heute gültige Verheißung, die gilt jedem einzelnen Menschen heute. Simeon, er war gerecht und gottesfürchtig. Und Gott hat ihn geführt. Wenn wir das uns mal vor die Augen führen, er hat ihm Geheimnisse offenbart. Er hat ihm gezeigt, dass es nicht ein irdischer König sein wird, dass es ein König sein wird, der der Seele Frieden bringt, der die Seele befreit. Und immer noch ist diese Frage offen, wie hat er das eigentlich gemacht? Und eigentlich ist die Antwort einfach. Die Antwort, was ich hier sagen werde, ist uns allen bekannt. Es ist nichts Neues. Wir hören so viel von Gott, Mittwoch, Freitag, Sonntag. Und doch fällt es oft so schwer, das Gehörte im Alltag umzusetzen. Glaube an Gott und richte deinen Blick auf Gott. Das ist das ganze Geheimnis. Mehr ist es nicht. Glaube an alles, was in der Bibel steht, unabhängig davon, wie andere Glaubensrichtungen, andere Christen es sehen. Das, was du in der Bibel liest, glaub daran. Und richte deinen Blick auf ihn. Das ist jetzt alles so theoretisch. Das wissen wir alles. Das haben wir schon so oft gehört. Aber wie ist das in der Praxis? Wie sollen wir glauben? Wie sollen wir unseren Blick auf Gott richten? Nun, mit dem Glauben ist das, denke ich mal, einfacher. Das, was wir lesen, das Glauben. Das ist die Praxis. Aber wie ist es mit dem Blick auf Gott richten? Das ist so theoretisch. Und wir wollen jetzt drei Begebenheiten aus der Bibel rausnehmen, anhand denen wir sehen werden, was das bedeutet, unseren Blick auf Gott zu richten oder auf andere Dinge. Lasst uns mal jetzt Lukas 18 aufschlagen. Lukas Kapitel 18 und die Verse 10 bis 12 lesen. Lukas Kapitel 18 von Vers 10. Es gingen zwei Menschen in den Tempel hinauf, um zu beten. Einer ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich habe. Hier sehen wir einen Pharisäer, der betet. Und er betet nicht an, oder er betet nicht einen Götzen an, er spricht hier direkt Gott an. Ich danke dir, Gott. Und von der Seite betrachtet, ist es ja ein Gebet. Aber hat Gott dieses Gebet erhört? Auf was blickte dieser Pharisäer? Wo war seine Blickrichtung? Die war nicht auf Gott gerichtet, sie war auf die eigene Person gerichtet. Schau mal, wie toll ich bin. Was für ein guter Christ. Wie viel ich aufweisen kann. Wie viele sich an mir ein Vorbild nehmen können. Würde dieser Pharisäer auf Gott schauen, was würde passieren? Er würde merken, dass er so voller Schwachheiten ist. Er würde merken, dass er so viele Charakterschwächen hat. Ein Mensch, der auf Gott schaut, der wird auch mit Johannes dem Täufer übereinstimmen, mit dem, was er in Johannes 3, Vers 30 gesagt hat. Und liebe Kinder, liebe Jugendliche, ich kann das euch nur empfehlen, unterstreicht diesen Vers in eurer Bibel. Johannes 3, Vers 30, da sagt Johannes Folgendes: Er muss wachsen, damit meint er Jesus, Jesus muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Derjenige, der auf Gott schaut, der wird immer mehr und mehr den Wunsch haben, immer durchsichtiger zu werden. Und dass Jesus immer klarer wird. Dass das, was die Menschen sehen, nicht ich bin, sondern dass die Jesus sehen. Lasst uns noch eine Begebenheit lesen in Matthäus 19, Vers 22. Matthäus Kapitel 19 und da den 22. Vers. Hier lesen wir von dem reichen Jüngling. Und da steht drin: Als der junge Mann diese Antwort hörte, ging er betrübt weg, denn er war sehr reich. Die Geschichte kennen wir alle. Ich will jetzt nicht näher darauf eingehen. Wir lesen da, dass Jesus 6 Gebote dem Jüngling gesagt hat. Und der junge Mann sagte, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Von der Seite betrachtet, wird vielleicht der ein oder andere sagen, wow, Respekt. Aber auf was hat er geblickt? Was war seine Blickrichtung? Das war nicht Gott gewesen. Das waren alles diese sichtbaren Dinge. Geld, Wertsachen, aller mögliche Besitz. Das war für ihn wichtig. Darauf blickte er. Nach außen sah das alles gut aus. Sehr geistlich. Aber das war ihm wichtig. Die Blickrichtung hat nicht gestimmt. Und was würde passieren, wenn dieser Mann auf Gott schauen würde? Er würde doch merken, dass all das, auf was er baut, vergänglich ist. Wenn ich an das Ahrtal denke oder auch an so viele Überschwemmungsgebiete, da hat man ein Haus gebaut, der ganze Stolz eines Mannes und innerhalb ein paar Minuten weggeschwemmt. Alles vergänglich, alles, der ganze Besitz haschen nach Wind. Wir merken, oder das merken wir, wenn wir diese Blickrichtung auf Gott haben, dass all dieses Irdische keinen Bestand hat. Wollen wir noch einen Mann betrachten? Lesen wir Lukas 9, Vers 61. Lukas Kapitel 9, den 61. Vers. Ein anderer sagte, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied von denen nehme, die in meinem Hause sind. Auch hier wiederum, von der Seite betrachtet, ein sehr edler Wunsch von diesem Mann. Herr, ich will dir nachfolgen. Aber was für eine Blickrichtung hat dieser Mann gehabt? Wem war für ihn wichtig? Oder was war für ihn wichtig? Ihm war die Familie wichtig, die Freunde. Darauf blickte er. Und was würde passieren, wenn dieser Mensch auf Gott schauen würde? Er würde merken, dass die Menschen fehlerhaft sind. Er würde merken, dass kein Mensch, auch so nah wie er ihm steht, so viel wert auch ihm der Mensch ist, kein Mensch es ihm ermöglichen kann, in den Himmel zu kommen. Darum richte deinen Blick auf Gott und schaue nicht weg. Blicke nicht auf irgendwelche andere Dinge, lass dich nicht ablenken. Was passiert, wenn wir mit dem Fahrrad fahren und zur Seite schauen und nicht nach vorne schauen? Wie schnell kommen wir in ein Schlagloch? Wie schnell kommen wir von der Straße ab? Wie schnell verirren wir uns? Darum blicke auf Gott. Diesen Blickkontakt, pflege den mit Gott. Und wir haben eine schöne Tatsache und die lesen wir in Römer 8, Vers 6. Und ich weiß nicht, wie ich das jetzt ausdrücken soll. Wenn ihr Kinder und Jugendliche oder unabhängig davon, ob ihr Gott dient oder nicht, werdet ihr immer wieder auf diese Tatsache, die wir in Römer 8, Vers 6 lesen, immer wieder kommen. Ich lese diesen Vers nach der neuen Genfer Übersetzung. Und da steht es so, was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Aber was die menschliche Natur will, bringt den Tod. In der Jugendstunde in Herford hat Bruder Taron von der Freiheit gesprochen. Dass viele Menschen, oder wir können sagen alle Menschen, nach der Freiheit suchen. Und die ganze Verrohung der Gesellschaft, die viele Ehescheidungen, die wir heute haben, Das ganze Entfernen von Gott, das zeigt uns, wohin die menschliche Natur führt. Nämlich in den Tod, in den geistlichen Tod und auch in den körperlichen Tod. Fakt ist eins, der Teufel ist ein Lügner. Und er wird es alles sehr gut hinstellen. Aber es ist und bleibt so. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Aber was die menschliche Natur will, das bringt den Tod. Und was mir damals in der Jugend oft zu schaffen machte, ist, dass ich dann Menschen gesehen habe, die Gott nicht dienten. Und zum Teil schlimme Sachen machten. Aber denen ging es gut. Die hatten ein gutes Leben gehabt. Zumindest alles nach außen hin. Und das ist so dieser Teufel, diese Lügen. Diese Schüsseln, die sind von außen sehr rein. Die sehen gut aus. Aber innen drin ist alles andere. Wir wissen nicht, was in den Menschen, die nicht Gott dienen, wie es bei denen im Herzen aussieht. Und da ist es genau das, was hier steht. Unglücklich, unzufrieden, weil die menschliche Natur den Tod bringt. Simeon, er hat diesen Blickkontakt mit Gott, er hat ihn beibehalten. Und Gott konnte ihn mit seinen Augen leiten. Er konnte ihm Geheimnisse zeigen. Er konnte ihm zeigen, was in seinem Leben alles passieren wird. Er hat ihm gesagt, dass er nicht sterben wird, bevor er Jesus sieht. Mit seinen Augen hat Gott Simeon gezeigt, geh jetzt in den Tempel. Dort wirst du den Messias sehen. Und er hat ihm auch gezeigt, hör mal zu, dieses Baby, was du hier siehst, das ist der Messias. Simeon hat diesen Blickkontakt nicht verloren. Und Gott, er konnte ihn als sein Werkzeug gebrauchen. Im Tempel, als er dann über Jesus geweissagt hat, das haben andere gehört. Er hat Josef und Maria nochmal die Bestätigung gegeben, dass ihr Kind, dass Jesus tatsächlich der Messias ist. Und dieser Simeon, der ist so vielen Bibellesern zum Trost geworden, zur Ermutigung, zum Vorbild, nicht zuletzt auch mir, bis heute noch. Was passiert, wenn du diesen Blickkontakt mit Gott pflegst, dann wird Gott dich in deinem Leben genauso leiten, wie er Simeon geleitet hat. Er wird genauso dich leiten, wie er alle seine Kinder leitet. Und natürlich ist es so, das Leben von euch Kindern, Jugendlichen, es ist noch alles offen, sage ich mal so. Und Gott wird euch individuell, jeden Einzelnen, eigenen Weg führen. Das, was ich heute sagen kann, das ist so kleine Einblicke in mein Leben. Gott hat gesehen, wie rebellisch ich bin. Gott hat meine ganzen Art, meinen Charakter gesehen. Und er hat mir Simeon geschenkt. Dann ging es weiter. Er hat mir gezeigt, Ehre Vater und Mutter. Manchen fällt es leicht, mir fiel es damals schwer, das zu akzeptieren. Und wir müssen aber nicht nur dieses Gebot Ehre Vater und Mutter sehen, sondern auch die Verheißung, was dahinter ist. Da steht nämlich, damit du lange lebst in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, gibt. Also in anderen Worten, wenn du glücklich werden willst, dann ehre Vater und Mutter. Dann ging es weiter und Gott hat immer wieder gezeigt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Etwas, wo ich mir bis heute oft die Zähne ausbeiß. Wie manche Menschen doch so herausfordernd sind, wie manche Menschen doch so gar nicht liebenswürdig sind. Und trotzdem lesen wir das. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es gab Situationen im Leben, wo ich einfach nicht wusste, was ich machen soll, wie ich es leben soll, wie es überhaupt weitergehen soll. Und auch Gott hat mir auch da so einen besonderen Vers auch gegeben. Sollte Gott etwas unmöglich sein? Auch dieser Vers hat mich hindurchgetragen. Ich erzähle das euch alles nicht, um in irgendeiner Weise mich hervorzuheben, gar nicht. Ich will nur zeigen, dass Gott führt, jeden Einzelnen, ganz persönlich, individuell, so wie du es brauchst. Mit seinen Augen hat er mich dann zu meiner Frau geführt. Ich hatte damals andere Pläne. Ich habe Vorstellungen fürs Leben gehabt. Und wenn ich heute nach 20 Jahren Ehe zurückblicke, dann muss ich sagen, Gott hat alles sehr gut gemacht. Darum kann ich euch Kindern und Jugendlichen nur empfehlen, blicke auf Gott und lass dich von ihm leiten. Er macht keine Fehler, er wird dich niemals enttäuschen, er liebt dich und er will das Beste für dich. Vertraue ihm. Wir lesen von Simeon. Und sie, ein Mann, war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mann war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und ich wünschte, dass jeder von euch auch so ein Mann, so eine Frau Gottes wird. Darum blicke auf ihn, glaube seinem Wort, unabhängig, was die Gesellschaft macht, unabhängig, was andere Christen machen. Du wirst es nie bereuen. Bete viel und suche diese Gemeinschaft mit Gott, dann wirst du diesen Blickkontakt mit Gott auch beibehalten. Und Gott wird dich leiten, Gott wird dich führen. Gott wird dir jeden Schritt deines Lebens zeigen und er wird gut. Auch wenn du manchmal nicht alles verstehst und wenn es manchmal auch schwer wird. Aber du wirst im Nachhinein sehen, der ist gut. Der ist sehr gut. So wollen wir mit Gottes Hilfe nächste Woche dann weiter mit dem Thema Simeon sieht Jesus machen und weiß nicht, wie es noch wird, vielleicht auch das Thema Hanna sieht Jesus auch betrachten. Lass uns auch dafür beten, dass Gott uns doch wieder sich zeigt, dass er uns wieder offenbart, dass wir ihn wieder erleben. Das ist mein größter Wunsch. Gott segne uns. Amen.